Это нет. Мене тут. Им тут. Wenn wir unsere Leibsicht anschauen, haben wir da dreifache Ausrichtung, wem wir lieben, wem wir dienen. Und das wollen wir uns heute schon anschauen. Das haben wir machen anhand vom Römerbrief, Kapitel 12. Und wir haben unser Leitbild definiert, diesen dreifachen Satz: Wir dienen Gott, der Welt und einander. Oder wir lieben Gott, die Welt und einander. Also wir wollen uns nach oben hin ausrichten, in Gottesdienst, in Anbetung, Lobpreis und Hingabe. Wir wollen uns nach innen wenden, durch Gemeinschaft und Lehre und praktische Hilfestellung, einmal dem anderen gegenüber, aber auch nach außen, durch Evangelisation, Mission und praktische Nächstenliebe. Ich habe dann im Internet noch ein anderes Bild gefunden, also wir sind jetzt die einzige Gemeinde, die sich bisher ausrichten hat, und das ist neu erfunden. Da schaut das Bild ein bisschen anders aus, aber im Grunde ist es das Gleiche. Und das ist eigentlich das, was ein jegliches Christenleben ausmacht, diese dreifache Ausrichtung. Nach oben, hinan zu anderen Christen und zu den verlorenen Menschen. Und diese drei Sachen hängen einfach zusammen, gehören zusammen. Das wäre ein Gottesdienst, ohne dass man sich gegenseitig wirklich anschauen kann, ohne dass man rausgeht und dass man die anderen eigentlich wurscht sind. Das wäre rein Heuchelei. Was wäre, wenn wir super Gemeinschaft miteinander haben, aber der Rest der Leute ist uns egal? Dann wären wir einfach nur ein frommer Kegeltyp, aber keine Gemeinde. Und was wäre, wenn wir uns jetzt in die Arbeit stürzen würden, evangelistische Aktionen machen und nur mehr nach außen predigen? Oder das irgendwie aus eigener Kraft machen und nicht so, dass es Gott wirklich auf Freude macht. Und ja, das Gesetzlichkeit. Also diese drei Sachen gehören einfach zusammen. Man kann es nicht voneinander trennen. Wir werden uns jetzt heute in erster Linie mit dem ersten Bereich, nach der Ausrichtung nach oben hin, beschäftigen. Und die anderen drei Sachen sind eigentlich dann natürliche Folgen daraus. Der Ausgangspunkt ist eigentlich die Liebe Gottes zu uns und unsere Liebe zu ihm. Das ist der Ausgangspunkt und das hat dann natürliche Auswirkungen auf unser Privatleben und auf unser Gemeindeleben. Ich lese dann mal die ersten drei Verse aus Römer 12 vor. Da schreibt Paulus: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat, und ob es vollkommen ist. Also es geht um einen vernünftigen Gottesdienst durch lebendige Opfer, die Gottes Willen tun, auch tun wollen. Aber was ist jetzt Gottesdienst? Was ist ein lebendiges Opfer? Was ist Anbetung? Was ist Hingabe? Das wollen wir uns heute anschauen. Und Paulus startet dann mit den Worten: Ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und in einer anderen Lesung sagt: Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf. Also weil oder nun, im Englischen steht hervor, das heißt, aufgrund dessen, was Paulus vorher gesagt hat, in Kapitel 1 bis 11, aufgrund dessen kommt jetzt das Folgende. Und in den ersten 11 Kapiteln geht es um Gottes Gnade. Zusammengefasst könnte man diese 11 Kapitel vielleicht sagen: Wir haben die Hölle verdient, aber Gott schenkt uns in und durch Jesus Christus den Himmel, den wir im Glauben an Jesus annehmen können. Und aufgrund dieser Gnade, aufgrund dieser Barmherzigkeit kommt es das Folgende. Und mit Kapitel 12 kommt er aus dem neuen Abschnitt des Briefes an. Und da beschreibt Paulus jetzt dieses Leben in der Gnade, Leben
mit Jesus dieses neue Leben. Und wir hoffen, dass es anfängt mit einem vernünftigen Gottesdienst. Und das sind einige Schlüsselwörter, die wir uns anschauen wollen. Er redet davon, dass wir ein Opfer darbringen in diesem Gottesdienst. Opfer, das ist eigentlich die Sprache vom Alten Testament, zu einem Schlachtopfer dargebracht, zur Sündenvergebung. Wobei schon damals und auch beim Neuen Testament klar war, dass ein Tieropfer, ein Blut von einem Tier, niemals Sünden vergeben kann. Darum steht dann im Hebräerbrief, Kapitel 10, dabei können wir durch das Blut von Stier und Böcken unmöglich von unserer Schuld befreit werden. Und dann weiter, Jesus Christus dagegen hat ein einziges Opfer für alle Sünden gebracht. Also wenn jetzt im Neuen Testament die Rede von Opfer ist, dann geht es dann nicht um die Sündenvergebung. Weil Jesus das schon gemacht hat. Ein für alle Mal. Wenn dort die Rede vom Opferbringen ist, dann geht es immer darum, dass man etwas für Gott ganz speziell aussondert, ihm gibt, dass es ihm gehört. Und warum soll man das machen? Aus Dankbarkeit eben. Wegen Gottes großer Barmherzigkeit, wegen seiner Gnade, die Paulus vorher beschrieben hat. Es gibt, denke ich, zumindest zwei falsche Motive, warum man Gott ein Opfer bringt. Das eine falsche Motiv ist, wenn man versucht, bei Gott irgendwie Pluspunkte zu sammeln. Durch irgendwas Gutes, irgendwas, was Gott gefällt, und dann hat er mich besonders lieb. Und das ist so aus der Bibel, das funktioniert nicht. Und das ist so ziemlich, denke, jede andere Religion genau auf dem aufgebaut. Man tut irgendwas, um bei Gott Pluspunkte zu sammeln. Das zweite falsche Motiv wäre ein gewisses Pflichtgefühl. Jetzt hat man Gott so viel Barmherzigkeit, so viel Gnade gegeben und hat ein ewiges Leben geschenkt, obwohl es nicht verdient hat. Das muss ja auch irgendwas tun. Und das funktioniert auch nicht. Weil Gott unsere Herzen genau kennt und unsere Motive kennt. Das einzig wahre, richtige Motiv ist herrliche Dankbarkeit. Weil wir Gottes Barmherzigkeit erfahren, sind wir dankbar. Alles andere wäre sinn- und wertlos. Wie soll jetzt dieses Opfer, das wir darbringen sollen, ausschauen? Paulus redet hier von unserem Körper, beziehungsweise in dieser Übersetzung redet er von unserem ganzen Leben, was damit gemeint ist, mit dem Körper. Und so weiter vorher, in Kapitel 6, sagt er, nicht keinen einzigen Teil eures Körpers sollte der Sünde als Werkzeug des Bösen zur Verfügung stellen. Dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt, weil ihr Christus gestorben seid und er euch ein neues Leben schenkte, sollte ihr Werkzeug in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzt. Also es geht um den ganzen Menschen, der lebt und der handelt. Unser ganzes Leben. Es geht nicht nur um einen Kopf glauben, dass man etwas für richtig hält, sondern es geht um einen gelebten Glauben. Unser Körper, unser Leben, unser Lebensstil soll Gottes Gnade zeigen. Dann soll dieses Opfer lebendig sein. Und das ist irgendwie auf den ersten Blick eigentlich ein Widerspruch. Opfer sind eigentlich dazu, dass es geschlachtet werden. Nicht, dass es lebendig sind. Opfer werden getötet. Und das stimmt auch, denn wenn wir zuschauen in Römer 6, sehen wir, dass dieses Opfer tatsächlich gestorben ist. Unser altes, unser sündiges Leben ist gestorben. Mit Christus. Und dann sind wir mit Christus wieder auferstanden zu einem neuen Leben. Und deshalb ist es ein lebendiges Opfer. Das jetzt ein neues Leben hat. Das soll ein lebendiges Zeugnis seiner Gnade sein. Weil Christus für mich gestorben ist, möchte ich es für ihn leben. Ein lebendiges Opfer sein. Dann soll dieses Opfer heilig sein. Heilig bedeutet für Gott ausgesondert, geheiligt, geweiht, soll ihm gehören. Alles, was ich bin, habe und tue, soll Gott gehören. soll mein Leben jetzt sein, dass es ihm Freude macht. Dass es wirklich ein Gottesdienst ist, mein Leben. Also wie können wir diesen vernünftigen Gottesdienst in unserem ganzen Leben machen, dass es Gott eine Freude macht? Das erklärt Paulus dann im zweiten Vers. Er sagt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet, beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also das ist eine zweifache Ausrichtung eigentlich, die erste ist negativ, dass wir nicht gleichförmig sind in dieser Welt, nicht angepasst, uns nicht nach links und rechts ab und Windrichtung der Welt richten, was Gott modern und angesagt ist, sondern positiv, dass wir auch von ihm verwandelt werden und uns auf Gott hin immer wieder neu ausrichten. Wie geht das jetzt? So wie die Amish das machen, so unter Gruppen zusammen, oder Kloster irgendwie so abgeschirmt von der Welt, dass man diese schlechten Einflüsse möglichst ausschließen kann. Wie viel Hingabe wäre angebracht? Wenn man das jetzt in Prozent so was meint. Wie viel Hingabe, wie viel Prozent von unserem Leben sind angebracht von Gott, von meinem Leben? 100, alles. Wenn man es zusammenbringt. Ja, wer bringt es zusammen? Der gibt 100% aus seinem Leben als Gottesdienst. Wie wäre es mit 80%? Sag ich, könnte Gott das freuen? 80% von unserem Leben? Nein, das ist. Also 100% können wir nicht haben, also müssen wir es ein bisschen runterschrauben, scheinbar, sogar 80%. Reicht das nicht? Das ist Gott nicht wohlbefällig. 80% die Hingabe. Ich glaube nicht, also ich glaube, wenn Gott alles für uns gegeben hat, dann wäre es passend, wenn wir auch wirklich 100% von unserem Leben umgeben. Und er sagt ja, wir sollen heilig sein, so wie er heilig ist. Also 100%. Nicht 99%, nicht 99,9%, sondern 100%. Auf der anderen Seite wissen wir aber, ja, das ist schön, aber geht nicht. Bringen wir nicht zusammen. Und das geht auch nebenwissen drauf. Also wenn einer sagt, ja, ich bin 100% und das funktioniert super, würde ich hinterfragen. Und der William McDonald hat zum Beispiel mal gesagt, er legt immer wieder sein Leben zu Gottes Altar und gibt sein Leben hin, hundertprozentig, und am nächsten Tag merkt er, wie das blöde Ding wieder zurück runterkaufelt. Also er schafft es nicht, dass das wirklich funktioniert. Wir schaffen keine 100%. Mit 99% kann es immer nicht wenig. Und auch Paulus ist es gleich gegangen. Er sagt im Philipperbrief, Kapitel 3, dabei ist mir klar, dass ich das alles noch lange nicht erreicht habe, dass ich noch nicht am Ziel bin, dass ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen, damit der Siegespreis einmal mir gehört, wie ich jetzt schon zu Jesus Christus gehöre. Also das Ziel, der Wunsch ist wirklich diese 100%. Darum geht es, dass wir uns darauf ausstrecken und dass dieser Wunsch da ist, weil wir wissen, dass wir das zu unseren Lebzeiten nicht erreichen werden. Das erst im Endeffekt im Himmel einmal wirklich 100% sein werden. Aber das heißt nicht davon aufhalten zu sagen, ja gut, dann machen wir es halt nur 8 und später sind es dann eh 100. Sondern es muss irgendwie von uns Besitz ergreifen, dass wir wirklich den Wunsch haben, 100% für Gott zu geben, so wie er 100% für uns geben muss. Was kann ich dafür tun? Abwarten, bis wir im Himmel gehen, wäre eine Möglichkeit. Was bedeutet wirkliche Hingabe? Da ist ein paar praktische Beispiele, die uns vielleicht weiterhelfen oder fordern. Und man redet ja vom Heiligungsprozess eines Christen. Das heißt, dass mein Glauben wächst, dass mein Glauben weiterkommt, dass man nicht bei diesen 80 oder 70% stehen bleibt, sondern dass man Jesus ähnlicher wird. Das ist eigentlich das Ziel unseres Lebens, Jesus ähnlicher werden. Und wir wissen auch, dass das Aufgabe des Heiligen Geistes ist, dass er uns da begleitet, als Hilfrechter, als Hilfe, als Beistand, damit dieser Heilungsprozess funktionieren kann. Aus eigener Kraft können wir das nicht. Aber der Heilige Geist wird es auch nicht machen. Wir setzen uns durch und warten, dass wir heiliger werden. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, der Heilige Geist arbeitet so Hand in Hand mit uns gemeinsam. Und er sagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Man braucht warten, dass wenn der andere tut, wird man auf den warten können. Also wir sind selbst gefordert. Unser Heiligen, unsere Hingabe, daran zu arbeiten. Ich glaube, der Ausgangspunkt oder der Start, wenn man von Hingabe redet, ist, dass man überhaupt einen handgelderten Lebensstil entwickelt. Dass man den Wunsch hat, das Hauptziel, Gott durch mein Leben, in mein Leben zu verherrlichen, seine Gnade zum Ausdruck zu bringen. Wenn man den Wunsch gar nicht hat, dann wird es funktionieren. Also der Wunsch ist, dass Anbetung wirklich ein wichtiger Platz in meinem Leben ist. Und wenn man Geld sagt, Paulus, denn alles kommt von ihm, alles lebt durch ihn und alles vollendet sich in ihm. Ihm sei Lob und Ehre für immer und ewig. Das ist das Ziel, ihm Lob und Ehre zu geben für immer und ewig. Privat und in der Gemeinde. Und das ist auch die erste Sache, was im Leitbild. Die Ausrichtung auf Gott, Anbetung, Hingabe. Das ist der Ursprung und von dem entwickeln sich dann die anderen Sachen. Da muss man sich immer wieder selbst fragen, bin ich ein Anbeter? Habe ich einen anbetenden Lebensstil? Das zweite, was dann daraus herausgeht, ist Hingabe an Gottes Wort. Ich glaube, jedem klar, dass die Bibel Gottes Wort wichtig ist, im Leben als Christ. Und Unkenntnis über die Bibel kann sehr schnell zur Irrlehre führen, kann wegführen von Gott, irgendwo anders hin. Wir brauchen das als tägliche Nahrung. Und wir wissen auch, dass das sehr, sehr viel Disziplin fordert. Und ich merke es daheim immer wieder, versuche meine Kinder anzuhalten, dass selbst daran denken, dass man in der Bibel lesen, oder dass sie selbst in der Bibel lesen. Und das ist oft recht zäh. Und immer wieder muss ich sagen, so als der Post die Bibel auszulesen, und zusammen das lesen wir. Also als würden sie oft nicht auf die Idee kommen. Und auch bei mir ist immer wieder mal, dass ich mal Tag verstreichen, wo ich irgendwie nicht dazugekommen bin, oder meine Zeit auch nicht genommen habe. Und da ist man hinten nach. Und man braucht da sehr viel Selbstdisziplin. Da kann man sich auch als Sportler lernen. Wir brauchen auch sehr viel Disziplin. Und in der Bibel ist das Christenleben immer wieder mit dem sportlichen Leben eigentlich verglichen worden. Und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, dass er sich wirklich einen guten Bibelleseplan besorgt. Vielleicht jetzt nicht nur an, ob man nur die Bibel liest, sondern wirklich einen Bibelleseplan mit Erklärungen dazu. Und ich denke, und zwei Wochen Vorteil, der eine ist, dass man wirklich dran bleibt, aber wenn man da mal ein paar Tage verpasst, dann hat man umso mehr zum Nachlesen. Das heißt, man ist motiviert, dass man wirklich möglichst jeden Tag drin liest. Und zum anderen liest man mit den Erklärungen dazu die Bibel bewusst, aber auch liest man die Bibel noch so drüber und hat man schon wieder vergessen, was man gelesen hat. Wenn man dann die Erklärungen liest, dann denkt man einfach drüber nach und das fallen manche Sachen wieder bewusster auf. Der Bibellesebund hat einige Sachen, es gibt ja viele andere Bibellesehilfen. Wenn es noch keinen Bibelleseplan hat, dann bitte besorgt sein. Das ist wirklich sehr hilfreich. Eine weitere Sache ist dann Hingabe an das Gebet. Wir wissen, dass Gebetstreffen in jeder Gemeinde der Veranstaltung eines der schlechtesten besucht sind. Im 1. Timotheusbrief steht, am wichtigsten ist, dass die Gemeinde nicht aufhört zu beten. Es gibt keine Beziehung ohne Gespräche. wenn wir in einer ständigen Beziehung zu Gott leben wollen, dann ist das Gespräch wichtig. An Hingabe an die Gemeinde. In Epheser 5 steht, ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde gibt, für die er sein Leben gab. Jesus liebt nichts mehr als seine Gemeinde. Wie schaut es mit unserer Liebe zur Gemeinde aus? Wir haben, wir haben früher in unserer Jugendzeit einen Grundsatz gehabt, dass wir am Samstagabend, als wir unterwegs waren und fort waren, mit Freunden, aber uns war immer klar, am Sonntag ist Gottesdienst. Und wenn wir beides nicht schaffen, Samstag fortgehen und Sonntag Gottesdienst, dann muss der Samstag gestrichen werden. Wir haben es eigentlich meistens beides geschafft. Oft mit unseren Fragen auch gerade am Sonntag, aber die erste Priorität war und ist der Gottesdienst. Und nicht sonst irgendwas. Im Psalm 84 steht es her, ein Tag in deinem Tempel ist mehr wert als tausend andere. Ich möchte lieber ein einfacher Türhüter sein an der Schwelle deines Hauses, als bei den Menschen wohnen, die dich missachten. Das habe ich mir nur gefragt. Und selbst mit der Frage, wie wichtig ist mir die Gemeinde? Dann Hingabe zur Mitarbeit. Ich habe es reiten von Jesus, wie ich, euer Meister und Herr, euch jetzt die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch mit einem Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Handelt ebenso. Das heißt, dass man zur Verfügung steht. Dass man hingeht, wo Gott es haben möchte, dass man sagt, was er möchte, tut, was er möchte. Dass man bereit ist, mitzuarbeiten, mitzubauen an seinem Reich. Und wenn es um Missionsarbeit geht, dann stellt sich immer wieder manche Leute die Frage, ist das was für mich, wäre Mission etwas für mich sehr wenig, diese Frage stellen? Sollten sich mehr stellen oder noch besser, weil die Frage eigentlich, warum wäre das nicht für mich? Also andersherum. Es gibt sicher viele Gründe, warum manche Leute für die Mission nicht passend sind. Aber man sollte sich immer wieder Fragen stellen. Und nicht von vornherein sagen, na, für mich ist das nichts. Was hat Gott mit meinem Leben vor und wo kann ich mitarbeiten? Hingabe der Familie. Ich denke, dass Familie kein Ausleger ist, um zu sagen, dass man sich jetzt in der Gemeinde nicht so einbringen kann, wenn man Familie hat. Ich glaube, dass das nicht sich gegenseitig ausschließt. Gott gibt uns beides, Familie und Gemeinde. In der Sprüche 20 steht, wer aufrichtige Eltern hat, die Gott dienen, der kann sich glücklich schätzen. Also die beste Erziehung für unsere Kinder ist, wenn wir ein eigenes, gottgegebenes Leben leben. Wenn unsere Kinder uns beobachten. Wenn man Kinder in die richtige Richtung ziehen will, dann muss man zuerst mal selbst in diese Richtung gehen. Man kann viel sagen, wie wichtig Jesus ist und wie wichtig die Bibel ist, aber wenn man es da abends liest, dann werden es die Kinder merken. Und dann werden sie denken, so wichtig kann es dann nicht sein. Und von dem her ist es ein doppelter Grund eigentlich, dass wir aufrichtig und heilig vor Gott leben. Einmal für uns selbst und zum anderen als Zeichen für unsere Kinder. Das ist eine große Herausforderung und wer Familie hat, weiß, wie groß der Auftrag des Versorgen ist, aber wir wissen auch, wie groß die Vergebung ist. Und dass es immer wieder einen neuen Start gibt. Hingabe an den Job. Wir sollen Salz und Licht sein, dort wo wir sind, bei der Arbeit. Das heißt, dass es gut ist, wenn man dort dann und dann von Jesus erzählen kann, aber in erster Linie soll man auch unsere Arbeit gut machen und dadurch werden es sein. Gott dadurch die Ehre geben. Hingabe der Finanzen, wo unser Schatz ist, soll auch unsere Herde sein. Und eigentlich sollten wir zuerst nach Gottes Reich trachten. Glauben wir wirklich, dass er für uns sorgen kann, dass er für unseren Lebensunterhalt sorgt? Oder sagen wir das nur so? Und Hingabe meiner Freizeit. Wir wissen immer mehr, wie wichtig Ruhe ist. Dass man nicht nur Gott handeln kann. Dass man Ruhe braucht. Aber auch diese Ruhezeit ist ein Geschenk Gottes und gehört letztendlich ihm. Wie nutze ich meine Hobbys, meine Ruhe? Mache ich das so, dass es jetzt einfach mein Bereich ist, das sind halt die restlichen 20%, die gehören mir? Oder mache ich das so, dass ich auch damit Gott die Ehre gebe? Also es geht um Hingabe in allen Bereichen. Und du weißt ganz am besten, wie das bei dir ausschaut, wo deine Qualen sind, wo deine Schwächen sind, wo deine Stärken sind. Wie du Gott am besten verherrlichen kannst mit deinem Leben. Jesus hat uns am Kreuz erkauft. Wir gehören ihm. Und wenn jetzt aber mein Leben so wird, wie es mir gefällt, dann ist es eigentlich Diebstahl. Dann nehme ich was, was mir nicht mehr gehört. Das ist, denke ich, eine gute Sache. Das hat er immer einmal gesagt, wenn man jeden Morgen deinen eigenen Willen gegen den Willen Gottes austauscht. Nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Also es geht im ersten Teil um einen vernünftigen Gottesdienst, wo wir unser ganzes Leben Gott hingeben. Und alles ermutigt uns dazu und sagt, Jesus ist für uns gestorben, leben wir es hin. Und daraus ergibt sich dann der zweite Bereich, nicht nach innen, die Ausrichtung, dass wir wirklich Teil der Gemeinde sind. Darüber redet er dann auch Vers 3. Und sagt, dass wir Teil des Ganzen sind, Teil des Körpers sind, Teil des Leibes Christi. Dass wir mitdenken, mitarbeiten, mitbeten, mittragen, mitgestalten können und sollen in der Gemeinde. Und genau das macht die Gemeinde aus, das Miteinander. Jeder, anders jeder mit seinen von Gott gegebenen Gaben. Und dabei soll uns die Liebe antreiben. Wir lieben nicht nur Gott, sondern wir wollen auch einander lieben. Das wäre vielleicht eine gute Hausaufgabe, da haben wir mal die Gemeindeliste durchzugehen, durchzubeten und zu überlegen, wer ermutigt mich? Wen kann ich ermutigen? Mit wem kann ich lachen? Mit wem kann ich vielleicht mal weinen? Das sind alle Teile des einen Körpers. Im 2. Korintherbrief sagt Paulus, was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Sie lässt uns keine andere Wahl. Dieses Einander soll uns immer wieder neu motivieren, füreinander da zu sein. Sind wir nur einfach da, oder sind wir wirklich Teil der Gemeinde? Miteinander verbunden. Paulus möchte uns ermutigen, dass wir wirklich Teil der Gemeinde sein. Teil von Jesus. Der dritte Bereich ist dann die Menschen lieben, der Ausrichtung nach außen hin. Das ist dann ab Vers 17 bis rein in Kapitel 13 waren. Paulus ermutigt uns da, für andere Menschen da zu sein, sie zu lieben. Der Ausgangspunkt ist immer die Liebe Gottes zu uns und unsere Liebe zu Gott. Bin ich in Gottes Liebe wirklich so verwurzelt, dass mich diese Liebe ansteckt für andere Menschen? Bin ich ein Vorbild für andere? Menschen beobachten uns. Und wir sind oft der Prüfstein dafür, ob jemand an Jesus glauben möchte oder nicht. Im Endeffekt ist jeder für seinen eigenen Glauben selbst verantwortlich. Aber man stellt sich auch immer wieder die Frage, bin ich andere Hilfe auf dem Glaubensweg oder bin ich eher im Weg, dass andere neben mir vielleicht nicht zum Glauben sind. Und man hört immer wieder, ja, wenn die Christen so sind, dann möchte ich mit denen nichts zu tun haben. Wenn ich so mit Gott nichts zu tun habe, weil ich die Christen sehe. Und das ist traurig. Und auch da brauchen wir immer wieder Vergebung, weil wir uns oft nicht so verhalten, wie wir sollten. Und jemand hat auch gesagt, was ich gelebt habe, das denke zu. Was ich noch leben werde, das regiere du. Also es gibt auch da immer wieder einen neuen Anfang, Vergebung, und es geht weiter. Das heißt, es gibt viel zu tun. Fühlt sich da auch ein bisschen erschlagen? Also, ihr Arm ist noch durchgelesen, aber ich dachte, das ist schon es drückt. Es ist einerseits zwar ermutigend, aber auch oft ein entmutigend, wenn man sieht, wo es alles zu tun wäre, wo es alles hapert und wo es zu wenig Hingabe ist und wo überall mehr Hingabe eigentlich gut wäre. Und darum bin ich auch so dankbar, dass der zwischen deinen Anlass geschrieben hat, der ein bisschen den Druck wegnimmt. Weil ich glaube, dass Glaube nicht Druck erzeugen soll, sondern Freude und Dankbarkeit. Und nicht Furcht. Das ist eh wichtig und das ist eh nicht so wenig. Und möchte zum Schluss dann noch den Anvers 3 vorlesen, was darum geht, besonnen zu leben. Und da sagt er, ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Was du immer schon so fühlt, wie vielleicht irgendwie im falschen Film hast, du hast einen Auftrag, wenn du nicht boxen bist, du bist irgendwie so die richtige Person mit dem falschen Auftrag, oder der Auftrag ist schon richtig, aber du bist die falsche Person dafür. Irgendwie passt es nicht. Man fühlt sich überfordert, man kommt mit dem nicht zusammen, das ist vielleicht Frust, Burnout, und es passt einfach nicht. Andererseits, wenn man eine Aufgabe hat, wo man weiß, das kann ich, das mache ich gern, das funktioniert, dann ist das aufbauend, dann hat man den Rahmen und Kraft, den man sich selbst auch gar nicht zutrauen wird. Paulus ermutigt uns, dass wir uns nicht mehr anmaßen, als über die Kraft unseres Glaubens hinausgeht. Wir sollen uns nicht vergleichen mit anderen Christen, aber von anderen Christen nicht fordern, mach das auch so wie ich. Ich lese jeden Tag eine Stunde in der Bibel. Du solltest das auch machen. Oder ich stehe jeden Tag wieder früh auf. Mach das auch. Wir sollen es nicht vergleichen und von anderen das gleiche fordern wie von uns. Jeder hat ein anderes Maß des Glaubens. Und das ist auch schwierig. Warum gibt es da andere anders? Warum macht er das nicht so? Warum kann ich das nicht so wie der? Der kann das ja auch. Nicht jeder hat dieselbe Freude daran, anderen von Jesus zu erzählen. Manchmal ist das eine wirkliche Überwindung und verursacht Bauchschmerzen, weil was jetzt sollte da irgendwie irgendwas von Jesus erzählen. Nicht jeder hat die gleiche Freude daran, in Gemeinschaft zu leben. Manche sind einfach lieber alleinig. Nicht jeder hat die gleiche Freude am Lobpreisen. Es ist auch wirklich ein Opfer, aufzustellen, mitzusingen oder laut zu beten. Wir leben in einem Glaubenskampf. Das ist ein guter Kampf, aber dieser Kampf soll zum Glaubenskampf werden. Der Glaube will uns aufbauen und nicht krank machen. Und dennoch sein Maß des Glaubens. Mein Maß des Glaubens ist ein Geschenk und dafür kann ich dankbar sein. Es gibt andere, die haben viel mehr Glauben. Es gibt manche, die haben weniger Glauben. Aber jeder hat das Maß des Glaubens, das Gott ihm für seine spezielle Funktion und Aufgabe im Leben zugedacht hat. Darauf wollen wir diesen Ausruf, sondern wir wollen erwachsen. Aber das hat jeder seine eigene Baustelle. Es hat keinen Sinn, sich zu vergleichen oder von anderen zu fordern oder von sich selbst mehr zu fordern, als man in der Lage ist, zu machen. Also wir sollen dankbar sein, wollen nicht zufrieden sein, sondern weiter wachsen. Ohne Hochmut und ohne Eifersucht. Ohne uns zu vergleichen und ohne von anderen zu fordern. Zum Schluss möchte ich noch aus Römer Kapitel 15 einen Vers vorlesen. Da sagt Paulus: Gott aber, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, hilft uns, einmütig zu sein, so wie es uns Jesus Christus gezeigt hat. Dann können wir alle, wie aus einem Mund Gott, den Vater, unseres Herrn Jesus Christus, loben und preisen. Ich möchte mal bitten. Herr Jesus,
dir ist mein Leben. Ich möchte es dir geben als ein lebendiges, dir geweihtes, heiliges Opfer. Verwende du es so, wie du es haben möchtest. Es soll mein vernünftiger Gottesdienst sein. Du bist für mich gestorben und ich will jetzt mit und für dich leben. Mit dem angemessenen Maß an Glauben, das du mir gegeben hast, möchte ich dir nachfolgen, von dir lernen und dir ähnlicher werden. Und das bitte für uns alle. Amen.